Deutschlandfunk, der Tag.
Dresden bekommt eine neue Chipfabrik. Heute war da der Spatenstich und auch der Kanzler war dabei.
Halbleiter sind der Treibstoff, das Erdöl des 21. Jahrhunderts.
Die neue Fabrik, die soll nicht nur Halbleiter produzieren, sie soll auch zeigen, dass Deutschland immer noch zur Weltspitze gehört beim technischen Fortschritt. 5 Milliarden Euro lässt sich die Bundesregierung das an Subventionen kosten. Wir ordnen das alles heute mal etwas genauer ein. Außerdem ein Thema heute, der schwierige Alltag der Kita-Beschäftigten in Deutschland. Viele kommen jeden Tag völlig erschöpft nach Hause und immer öfter auch krank.
Ich brauche erstmal Ruhe. Am liebsten möchte ich auch nicht angesprochen werden. Ich brauche erstmal so eine halbe Stunde, in der ich nochmal Revue passieren lassen kann, was da heute passiert ist.
Das sagt eine Erzieherin aus Bielefeld. Stress und Krankheit bei Kita-Beschäftigten. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Das ist unser zweites Thema an diesem Dienstag, dem 20. August 2024. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, ein symbolischer Spatenstich heute in Dresden. Da soll eine weitere Chipfabrik entstehen. Und dass es da tatsächlich auch um Symbolik geht, das hat schon die Gästeliste heute gezeigt. Mit dabei waren unter anderem der sächsische Ministerpräsident, der Bundeskanzler und die EU-Kommissionspräsidentin.
Hier in Dresden wird für uns alle sichtbar, dass Europa eben sehr viel mehr ist als ein attraktiver Markt. Es ist ein einzigartiger Ort für Wachstum und Innovation.
Und auch wenn man die 5 Milliarden Euro nicht gesehen hat heute, dann waren sie doch auch irgendwie mit dabei bei diesem Presseauftritt. 5 Milliarden, so viel zahlt die Bundesregierung nämlich an Subventionen für den Bau dieser Fabrik. Hinter dem Werk steht der taiwanesische Konzern TSMC. Ann-Kathrin Büsker beobachtet das alles für uns in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Ann-Kathrin.
Hi, grüß dich.
Ann-Kathrin, wieso lässt sich die Bundesregierung diese eine Fabrik 5 Milliarden Euro kosten?
Weil das ein Projekt ist, was auf mehreren Ebenen total wichtig ist für die Bundesregierung. Es gibt eine internationale Ebene, eine europäische, eine bundespolitische und eine landespolitische. Also international schafft man hier eine engere wirtschaftliche Verbindung mit Taiwan, eines der wichtigsten Produktionsländer für Halbleiter. Dort entsteht ein Großteil der internationalen Produktion. Gleichzeitig ist Taiwan aber auch durch den chinesischen Imperialismus bedroht. Also China sieht Taiwan ja als Teil Chinas an. Die Sorge ist, dass China sich Taiwan irgendwann auch einverleiben könnte. Und da landen wir dann auch schon bei der europäischen Ebene. Denn da hat man als Lehre aus der Corona-Pandemie und ein bisschen auch aus dem russischen Angriffskrieg die Lehre gezogen, eben, dass man sich in puncto Technologie oder auch Importe nicht nur abhängig von einem Land machen sollte. Diversifizierung ist hier das Stichwort. Und deshalb will die EU, dass auch Chipfabriken in Europa gebaut werden. Bundespolitisch setzt die Bundesregierung durch sehr gezielte Investitionen auf neue Schwerpunkte in der heimischen Industrie. Sozusagen Zukunftsprodukte, wenn man so will. Da sollen Halbleiter eben ein Standbein sein, aber auch zum Beispiel die Batterieproduktion. Also Standbeine im Grunde einer grünen Industrie. Und landespolitisch spielt sicherlich auch Strukturentwicklung eine Rolle. Die Grundsteinlegung jetzt 2 Wochen vor der Landtagswahl, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Also Ann-Kathrin, wenn ich dich richtig verstehe, dieses Werk in Dresden, das ist Teil einer größeren Strategie, einer EU-weiten Strategie.
Genau, das ist der sogenannte European Chips Act, gilt seit 2023, hat nichts mit Kartoffelchips zu tun, sondern es geht hier natürlich um Halbleiter. Und das Ziel ist tatsächlich, dass man eigene Kapazitäten noch mal viel stärker aufbaut. Bis 2030 will man die Produktionskapazitäten auf 20% des Weltmarktes steigern. Man will hier mehr Fachexpertise aufbauen. Man will Innovationsfähigkeit im Bereich Entwurf, Herstellung, Packaging hochmoderner Chips hochbringen. Also es geht hier darum, eine eigene Industrie aufzubauen, damit man weniger abhängig ist. Das ist einfach vor allem eine Lehre aus der Corona-Pandemie, wo wir ja gemerkt haben, dass globale Lieferketten einfach zusammengebrochen sind. Es war über eine gewisse Zeit total schwierig, in Europa an Chips ranzukommen. Das hat hier die Produktion gehemmt, damit natürlich auch der Wirtschaft geschadet. Und da will man jetzt raus. Man will eine eigene Produktion. Man will dafür Geld mobilisieren. Und das bedeutet eben, dass es Staaten erlaubt wird, diese Förderung zu machen. Also diese 5 Milliarden, die Bundesregierung da jetzt zahlen wird, das ist auch europäisch abgesegnet, musste es werden. Und darüber sollen eben auch private Investitionen gehebelt werden. Also die Idee, der Staat gibt Geld und dafür wird eben auch privates Kapital mit eingesetzt.
Gibt es denn jetzt einen bestimmten Grund dafür, dass dieses Geld, diese 5 Milliarden, dass das ausgerechnet an den Standort Dresden fließt?
Dresden ist tatsächlich einfach im Chips-Business schon ziemlich weit fortgeschritten. Also es gibt da schon mehrere Hersteller, international tätig. Global Foundries, Bosch, Infineon. Es gibt Zulieferbetriebe, die da eng und gut zusammenarbeiten. Silicon Saxony ist da ein Stichwort, auch der Titel des entsprechenden Branchenverbandes. Also da ist tatsächlich in Dresden sowas wie ein Zentrum von Halbleitertechnologie entstanden, sodass die unterschiedlichen Betriebe auch voneinander profitieren können. Dieses neue Werk von TSMC ist tatsächlich auch in Kooperation mit Bosch und Infineon gebaut. Entsprechend ist da einfach total viel Know-how schon in der Ecke, sodass es eigentlich durchaus logisch ist, da jetzt noch ein Werk hinzusetzen.
Ann-Kathrin, du hast es schon angesprochen, es gibt einige andere Werke in Deutschland, Fabriken, die natürlich auch mit Milliardeninvestitionen gefördert wurden, auch in anderen Bereichen. Wie umstritten sind denn solche Milliardenförderungen für Industrieunternehmen?
Ja, vielleicht um noch ein paar andere Beispiele zu nennen. Intel ist ja auch immer noch auf der Subventionsliste. Die wollen eine Halbleiterfabrik bei Magdeburg bauen. Die sollen fast 10 Milliarden bekommen an Subventionen. Das wäre also fast nochmal das Doppelte. Wobei das Projekt im Moment auch wieder zur Disposition steht, weil es um Intel gar nicht so gut steht. Dann fließen auch Milliarden Subventionen in die Stahlindustrie, damit die Stahlbranche umstellen kann auf fossilfreien Stahl. Um vielleicht mal da zwei Zahlen zu nennen. ThyssenKrupp hat 2 Milliarden bekommen von Stadt und Land NRW zusammen. ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt 1,27 Milliarden vor ein paar Monaten. Also da fließt wirklich viel Geld. Und das ist politisch nicht unumstritten. Jetzt mit Blick auf Dresden, da hat sich Joachim Ragnitz vom IFO-Institut bei uns im Deutschlandfunkprogramm geäußert. Und na, er stellt schon in Frage, ob das tatsächlich so sinnvoll ist, ob es vor allem auch gelingt, diese Unabhängigkeit herzustellen, die ja vor allem das Ziel ist, auch des European Chips Act. Stellt auch die Frage, ob es genügend Arbeitskräfte, genügend Fachkräfte geben wird für diese zahlreichen neuen Produktionsstätten und inwieweit die Chips dann wirklich auch hier weiterverarbeitet werden, also inwieweit die Wertschöpfung tatsächlich auch hier bleibt oder ob die dann nicht woanders hingeht. Und man muss das, glaube ich, auch nochmal ins Verhältnis setzen, also 5 Milliarden Euro, das ist Geld, das kommt nicht aus dem Haushalt, sondern aus dem Klima- und Transformationsfonds, aber 5 Milliarden, das war auch die Summe, wo wir zuletzt in den Haushaltsgesprächen ja drüber gesprochen haben, also die Lücke, die da noch geschlossen werden musste. Und wenn man sich den Haushalt mal anguckt, 6,9 Milliarden, das ist der Etat des kompletten Landwirtschaftsministeriums, 6,7 hat das Auswärtige Amt, also 5 Milliarden ist da schon ziemlich nah dran an der kompletten Etatzahl einzelner Ministerien. Das ist einfach auch wirklich richtig viel Geld.
Gibt es denn Anzeichen dafür, dass solche Megafabriken anderen Unternehmen in einer Region die Arbeitskräfte wegnehmen? Das ist ja auch immer eine Kritik, die man sehr häufig hört.
Na, Anzeichen dafür kann man jetzt noch nicht sagen, weil es gibt dieses Werk ja nicht. Aber tatsächlich ist es ein Problem, dass, da gucken wir nochmal auf tatsächlich den Standort Dresden. Ich habe ja gerade gesagt, eigentlich nachvollziehbar, dass sie da bauen. Nur Dresden ist jetzt insofern nicht die Metropolregion, dass da jetzt schon so viele Fachkräfte rumschwirren, die noch nichts zu tun haben. Man geht jetzt davon aus, dass TSMC 2000 neue Beschäftigte brauchen wird in diesem Werk. Der Branchenverband rechnet aber bis 2030 mit 27.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Kräften in der Branche. Das sind jetzt nicht alles Top-Fachkräfte auf den ganz hohen Positionen, aber insgesamt zeigt sich einfach schon, da werden Leute gebraucht. Wo sollen die Leute herkommen? Die große Sorge einiger Unternehmen vor Ort ist, jetzt kommen die Großbetriebe und nehmen uns die Leute weg, weil schon jetzt muss man sich angucken, dass es schon jetzt einen Fachkräftemangel gibt und viele Unternehmen Probleme haben, ihre Stellen zu besetzen. Das zeigt auch eine Umfrage bzw. ein Strategiepapier des Branchenverbandes Silicon Saxony. Die haben 2023 ein Papier veröffentlicht und sagen, zu dem Zeitpunkt, dass eigentlich die Bewerbungsverfahren sich schon deutlich verlängert haben. Also dass es schwierig ist für die Unternehmen schon jetzt Fachkräfte zu finden und die Stellen zu besetzen. Es wird natürlich nicht einfacher, wenn weitere Werke dazu kommen. Jetzt könnte man denken, vielleicht kann man das ja durch Zuwanderung lösen. Nur da steht in diesem Strategiepapier auch was ganz Interessantes drin. Von den internationalen Studierenden, die sich grundsätzlich vorstellen können, nach dem Studium in Deutschland zu leben und zu arbeiten, möchten nach einer im Jahr 2019 durchgeführten Studie lediglich 41% in Dresden bleiben. Besonders häufig wird erlebte Diskriminierung als Abwanderungsgrund benannt. Alarmierend ist, dass die Zahl derer, die sich in Dresden eher unwohl fühlen, doppelt so hoch ist wie generell in Deutschland. Wie gesagt, ist ein Strategiepapier dieses Branchenverbandes. Also die politische Situation in Sachsen, die könnte tatsächlich zu einem Problem werden, wenn es darum geht, genügend Fachkräfte für diese Jobs zu finden. Und wenn man sich aktuell mal anguckt, Dresden, wenn man die großen Einfallstraßen rausfährt, da hängen Plakate der AfD mit den Slogans Abschieben, 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 Remigration jetzt. Da gibt es die rechtsextremen Freien Sachsen, die mit einer teilweise noch aggressiveren Logik auffallen. Also das wird auch in Zukunft nicht einfacher, Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen in Dresden.
War dann dieser Zeitpunkt für den Spatenstich heute auch deshalb gewählt, weil es ganz gut in den politischen Terminzeitplan reinpasst? 2 Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen kann sozusagen auch die sächsische Landesregierung unter Ministerpräsident Kretschmer nochmal zeigen, hey Leute, wir ziehen hier ein riesiges Werk an Land und schaffen viele neue Arbeitsplätze.
Mir fehlen jetzt die Kanäle beziehungsweise der Blick auch in den TSMC-Terminkalender, welche Dinge da vielleicht bei denen auf Unternehmensseite noch eine Rolle gespielt haben bei dieser Terminfestlegung. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es für den Landtagswahlkampf, und ich habe ja eingangs davon gesprochen, dass es hier auch so ein bisschen um landespolitische Strukturentwicklung geht, dieser Zeitpunkt ist natürlich landespolitisch nicht gänzlich schlecht. Wobei zur Wahrheit auch gehört, dass nicht alle irgendwie super happy sind, dass dieses neue Werk da entsteht. Man muss sich auch vor Augen führen, dadurch, dass schon so viele Unternehmen dort sind, ist natürlich auch ein gewisser unternehmerischer Druck vor Ort. Für diesen neuen Standort von TSMC haben auch Kleinunternehmer ihre Mietverträge vor Ort verloren. Die kriegen jetzt nicht so schnell was anderes zu einer ähnlichen Miethöhe. Es gibt auch die Sorgen, dass diese vielen neuen Arbeitskräfte, die gebraucht werden, wo sollen die denn eigentlich alle wohnen? Also Wohnen ist in Dresden jetzt schon ein Problem. Die Mieten steigen deutlich und das ist eben durchaus auch eine Lehre aus anderen TSMC-Projekten weltweit beziehungsweise anderen Großprojekten weltweit, dass es zu steigenden Mieten kommen kann, dass lokal die Infrastruktur nicht ausreicht, also Kindergärten, Schulen, weil die Leute, die da arbeiten, die bringen ja unter Umständen auch ihre Familien mit. Deshalb versucht man jetzt schon auch mit den Vororten von Dresden, die entsprechend zu entwickeln, damit genügend Wohnraum da ist. Aber ich sag mal, das bringt eben nicht nur positive Entwicklungen mit für die Stadt, natürlich Gewerbesteuer etc., die Steuereinnahmen für die Stadt, das ist alles schön. Aber es gibt eben Leute, die sehen das auch durchaus ein bisschen kritisch. Und insofern würde ich sagen, ja, dieser Zeitpunkt vor den Landtagswahlen, der hat durchaus eine politische Komponente. Aber alle kann man damit nicht überzeugen. Interessant fand ich aber, dass Michael Kretschmer heute in seiner Rede explizit auch dem Bundeskanzler gedankt hat für dessen Engagement in dieser Frage. Weil Scholz hat sich intensiv auch dafür eingesetzt, dass tatsächlich diese 5 Milliarden investiert werden.
Ann-Kathrin, ein Vorwurf, den man im Zusammenhang mit solchen Investitionen, auch mit solchen Subventionen immer wieder hört, ist, dass die deutsche Politik da vor allem Megakonzerne fördert und dass kleine und mittlere Unternehmen deshalb weniger Subventionen bekommen. Ist da etwas dran an diesem Vorwurf?
Da würde ich sagen, nein. Wenn wir uns jetzt explizit die Situation in Sachsen mal angucken. Wir hatten ja heute Morgen auch Jörg Urban im Deutschlandfunk gehört, den AfD-Spitzenkandidaten, der eben gesagt hat, da wird der ländliche Raum in Sachsen tatsächlich auch quasi vernachlässigt. Das stimmt aber so nicht, weil gerade in den ländlichen Raum, also beispielsweise die Lausitz, fließt viel Geld aus Strukturförderung für den Braunkohleausstieg. Auch da geht einiges in größere Unternehmen. Aber seit einem knappen Jahr, da können gerade auch kleine und mittlere Unternehmen Gelder beantragen aus dem Just Transition Fund. Das ist wieder ein EU-Topf, der sich wirklich explizit an die kleineren Unternehmen richtet. Da stehen 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung bis 2027. Da geht es also auch wirklich auch um richtig viel Geld. Und da können sich eben die kleinen und die mittleren Unternehmen was holen. Und insofern der Vorwurf, dass die nichts bekommen würden, der ist definitiv falsch.
Also viele Fragen und viele Antworten rund um dieses neue Chipwerk, das heute in Dresden seinen symbolischen Spatenstich bekommen hat. Ann-Kathrin Büsker in Berlin, vielen Dank.
Gerne.
Arbeit mit Kindern, vor allem die Arbeit mit Kleinkindern, die kann schwierig sein. Sie macht häufig krank. Wer in einer Kindertagesstätte arbeitet, der wird das schnell bestätigen können.
Mehr Kolleginnen und Kollegen fehlen. Dadurch steigt wiederum die Belastung derer, die noch arbeiten. Und irgendwann werden auch da dann wieder mehr krank. Und das heißt, es ist also wirklich ein Teufelskreis.
Sagt Annette Stein. Sie ist Bildungsexpertin bei der Bertelsmann Stiftung. Und eine aktuelle Studie der Stiftung zeigt jetzt, dass Beschäftigte in deutschen Kitas auffallend oft krank sind. Im Schnitt 30 Tage pro Jahr. Alle anderen Berufe zusammen kommen im Durchschnitt nur auf 20 Tage. Ganz oben auf der Krankheitsliste bei den Frauen und Männern in Kitas, da stehen Atemwegserkrankungen, direkt gefolgt von psychischen Leiden. Ich habe darüber mit Leonhard Ameln gesprochen aus der Deutschlandfunk Bildungsredaktion. Und er hat mir erklärt, was mit diesen psychischen Erkrankungen bei Kita-Beschäftigten gemeint ist.
Darunter fallen jetzt zum Beispiel Depressionen, auch depressive Erschöpfung, Angststörungen, Zwangsstörungen, Schlafprobleme. Und was interessanterweise aber nicht darunter fällt, ist dann Burnout. Der wurde nicht betrachtet, dürfte aber als Grund fürs Fehlen auch eine nicht allzu geringe Rolle spielen, wenn man so hört, wie belastet die Erzieherinnen und Erzieher tatsächlich sind in den Kitas.
Und diese psychische Belastung in Kitas, ist das jetzt ein Kita-typisches Problem?
Es gibt mehrere Gründe für diese psychische Belastung. Also zum einen sind es die fehlenden Kolleginnen und Kollegen. Das verstärkt sich selbst. Das ist so ein Teufelskreis, wenn man so will. Warum fallen aber die anderen aus? Das liegt zum einen daran, dass sie die Kinder hochheben müssen. Also es ist körperlich, die haben irgendwie keine passenden Sitzgelegenheiten. Der Arbeitsplatz ist nicht wirklich ergonomisch. Das führt dann zu körperlichen Beschwerden. Die müssen auf dem Boden arbeiten mit den Kindern manchmal. Die psychische Komponente, die ist aber größer und führt dann eben auch zu den psychischen Problemen. Also da ist dann zum einen der Lärm, den wir haben in der Kita. Ja, ständig wollen die Kinder was von einem. Das ist einfach sehr, sehr fordernd, den Kindern so viel Aufmerksamkeit zu geben. Dann sind aber auch die Ansprüche an die Erzieherinnen und Erzieher selber höher geworden, weil die Kinder aus unterschiedlicheren Hintergründen kommen, Stichwort Diversität. Und dann spielt auch die Inklusion eine Rolle, ne? Also die Kinder, die erhöhten Förderbedarf haben, müssen mit einbezogen werden und auch adäquat gebildet werden. Und das stresst halt eben auch, ne?
Leonhard, wenn man diese zuhört, was sagt das alles aus über die Arbeit in einer Kita?
Ja, dass die Arbeitsbedingungen nicht gerade ideal sind. Ich würde sagen, herausfordernd bis schlauchend. Und es gibt eben immer mehr Erzieher, die Pädagogen, die diesem Druck entweder nicht standhalten und dann eben krank werden oder aber auch einfach nicht standhalten wollen und dann gehen, die das System verlassen. Oder aber, es gibt noch diese dritte Möglichkeit, dass sie die Zahl ihrer Stunden reduzieren. Und erstmal wirkt es ja ein bisschen paradox, dass dieser Druck so groß ist, weil wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann hat es in den letzten 10 Jahren einen gehörigen Aufwuchs gegeben an Erzieherinnen und Erziehern. Da sind über 50% mehr Menschen in das System dazugekommen und demgegenüber stehen aber nur 22% mehr Kinder. Also könnte man eigentlich sagen, na, da hat doch eine Entlastung stattgefunden.
Wieso gibt es dann diese Personalnot, die du ja schon beschrieben hast?
Ja, das liegt vor allem an dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Das sind seit 2013, also seit es diesen Rechtsanspruch gibt, eben viel mehr Kinder, viel mehr unter Dreijährige in die Kitas gekommen und die brauchen besonders viel Aufmerksamkeit, also kleinere Gruppen. Wenn man sich anschaut, dass bei den unter Dreijährigen tatsächlich 4 Kinder auf einen Erzieher oder Erzieherin kommen und bei den über Dreijährigen sind das 8, dann kann man sich schon ausmalen, wie viel Arbeitskraft dort gebunden wird durch die Kleinsten in der Kita.
Also das ist jetzt eine Studie, die zeigt, wie dramatisch die Lage in den Kitas ist, wie dramatisch auch die Belastung ist für viele Menschen, die da arbeiten. Du hast es gesagt, die sehr hohe Zahl der Krankenstände. Wenn jetzt heute diese ganzen Zahlen sozusagen auf den Markt gekommen sind, gibt es dann dazu Reaktionen aus der Politik? Was sagen Bildungspolitiker, was sagen Verantwortliche dazu?
Ja, bisher ist dazu fast nichts oder ehrlich gesagt, ich habe eben noch mal in die Agenturen geschaut, gar nichts zu finden. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick ein wenig merkwürdig, aber irgendwo auch verständlich, weil dieses Thema beschäftigt uns in der Bildungsredaktion und auch alle, die damit sonst zu tun haben, Bildungsforscher und Politiker, eben nicht erst seit gestern. Es gab Arbeitskreise dazu, es wurden Empfehlungskataloge ausgearbeitet. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass sich die Zuständigen im Familienministerium beispielsweise heute denken, okay, noch so eine Studie. Wir haben aber ja tatsächlich vor wenigen Tagen das Kita-Qualitätsgesetz auf den Weg gebracht und damit ist dann eigentlich mehr oder weniger alles gesagt. Wir haben die Probleme, die jetzt heute nochmal groß adressiert wurden durch diese Studie, eigentlich auch schon abgedeckt. Und ja, das Gesetz, das geht dann auch durch den Bundestag, das muss dann eben zum 1. Januar 2025 erstmal noch umgesetzt werden. Und das dauert ja alles im Bildungssystem, bis die vielen Stellschräubchen dann tatsächlich Wirkung zeigen. Und deswegen müsste man heute vielleicht auch nichts mehr sagen.
Was da jetzt in den Kitas zu sehen ist an Zahlen, die Krankstände, die Belastung und gleichzeitig auch die vielen politischen Bemühungen, das irgendwie besser zu machen, gleichzeitig diese Personalknappheit in den Kitas, lässt sich sagen, das steht sozusagen exemplarisch für die Situation in der gesamten deutschen Wirtschaft?
Also ich glaube, man kann sagen, in der Kita und ja mit der Kita, da fängt der Fachkräftemangel an. Er reflektiert sich dort und beginnt aber auch dort. Ja? Also die fehlenden Erzieher, die sich nicht vernünftig um die Kinder kümmern können, also vor allen Dingen die, die es nötig hätten, die fehlenden Erzieher, die können sich nicht vernünftig um die Kinder kümmern, vor allen Dingen die, die es nötig hätten, weil Personal fehlt. Und die Kinder, die kriegen dann eben keine adäquate frühkindliche Bildung. Die haben nicht das gleiche Level wie die anderen. Und das zieht sich dann eben durch die gesamte Bildungskarriere. Und die sind dann abgehängt. Und abgehängt heißt dann eben in der Arbeitswelt von morgen nicht mehr qualifizierte Fachkraft, händeringend gesuchte Fachkraft, sondern vielleicht noch Hilfskraft im besten Fall und ja im schlechtesten Fall eben gar nicht arbeitend. Also die Bildung, die ist das Fundament einer hochqualifizierten Arbeitsgesellschaft, darüber sind sich ja auch alle einig. Und wenn dieses Fundament nicht schon in den ersten Jahren in den Kitas gelegt wird, dann hat das direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, letztlich auf die gesamte Gesellschaft. Ich werfe da jetzt mal ein paar Stichworte in den Raum. Also Wohlstand, Prosperität, Wettbewerbsfähigkeit hat eine gute Bildung zur Folge. Und wenn es nicht so rund läuft, wie wir es jetzt gerade sehen, dann ist damit Ungleichheit vorprogrammiert und damit auch zum Beispiel mehr Kriminalität, weniger Lebenszufriedenheit, ja, und auch schlechtere Gesundheit zum Beispiel.
Ist wirklich interessant, dass du diese Stichworte jetzt auch wieder erwähnst, Leonard, weil wir haben ja im ersten Take gerade eben mit Ann-Kathrin Büsker über diese neue Chipfabrik in Dresden gesprochen. Und da sind wir genau bei diesen Themen natürlich auch wieder gelandet. Fachkräftemangel, Personalnot etc. pp. Kommen wir hierzu zurück. Wenn wir uns die Lage in den Kitas anschauen, was müsste denn passieren, damit sich das alles bessert?
Also das Ganze hat zwei Ebenen. Zum einen müsste möglichst bald etwas passieren beim Beruf der Erzieherinnen und Erzieher. Also das Bundesfamilienministerium, das prognostiziert, dass bis 2030 etwa 50.000 bis 90.000 Fachkräfte fehlen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass in den kommenden Jahren 20% in Rente oder Altersteilzeit gehen. Und was passieren muss, ist, dass der Beruf attraktiver wird, um die zu halten, die jetzt schon in den Kitas sind. Wie könnte das gehen? Das wäre ja zum Beispiel der naheliegendste Stellhebel, wäre mehr Geld, eine bessere Bezahlung. Das ist vielleicht ein Baustein, aber vielleicht gar nicht so das Wichtigste, sondern vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen. Da haben wir eben schon drüber geredet. Das ist einfach belastend. Die Frage ist halt, wie viele Kolleginnen sind eigentlich da? Wer kann mich unterstützen? Und kann ich überhaupt mir erlauben, krank zu werden? Weil wenn ich weiß, dass da niemand ist, der einspringt, dann lasse ich meine Kollegen auch nicht so im Stich und überarbeite mich halt vielleicht zum Beispiel eher, ne? Und ja, wie gestresst komme ich nach Hause, ist so eine Frage. Ne? Wie gut kann ich mich denn zum Beispiel fortbilden? Wie sind die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Karrierechancen, sowas? Also der Beruf muss auch deshalb attraktiver werden, weil es sonst auch noch so kommt, dass die einen, die wirklich gut gebildet sind, die akademisierten Erzieherinnen und Erzieher, dass die sagen, nee, tut mir leid, das stimmt für mich irgendwie Aufwand und Ertrag nicht. Ich gehe, ich verlasse jetzt den Sektor. Und dann gibt es noch die, die sagen, sorry, ich halte das nicht aus, 38,5 Stunden die Woche, ich mache Teilzeit. Aber das geht ja dann auch wieder zulasten der anderen. Ne? Also das ist die Arbeitsbedingungen und den Beruf besser machen.
Und wenn wir uns diese Fehleranalyse und die möglichen Lösungsansätze anschauen, die da diskutiert werden, was ist dein Eindruck? Ist die Politik, sind die Entscheiderinnen und Entscheider da auf dem richtigen Weg?
Ich würde sagen, jein. Es ist viel diskutiert worden. Es gibt hervorragende Analysen, auch hervorragende Lösungsideen, Ansätze. Und wenn man so aufs große Ganze guckt, dann muss man feststellen, wir sind auf einem ganz guten Weg, aber es ist alles noch nicht kongruent genug. Es ist alles noch nicht aufeinander abgestimmt. Und was erschwerend dazu kommt, ist, dass es halt einfach unglaublich komplex ist. Es wird vielleicht auch manchmal ein bisschen zu kompliziert gemacht. Aber also ein Beispiel ist der Bildungsföderalismus. Bildung ist Ländersache. Ne? Ich pick mir jetzt mal ein Beispiel raus. So, da gab es die Sprachkitas. Das war ein Programm vom Bund aufgelegt, um Kinder beim Spracherwerb zu fördern. Vor allem eben Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen. Da hat der Bund eine Anschubfinanzierung gemacht und dieses Programm beendet. Und jetzt ist das den Ländern überlassen, ob sie es weiterführen oder nicht. Und damit zersplittert das Ganze wieder. Und es gibt keine einheitliche Vorgehensweise. Und wie wir wissen, in diesen Tagen überall fehlt das Geld. Also man könnte natürlich viele Probleme auch einfach mit mehr Geld beheben. Aber letztlich kommt es darauf an, dass die Standards mal formuliert werden, festgeschrieben werden, wie frühkindliche Bildung eigentlich aussehen soll, verbindliche Leitlinien, wie das finanziert wird. Und das soll, da ist man schon im Prozess, also da sind Bund und Länder und Kommunen auch schon in einem Prozess. Also die Mühen der Ebene. Es tut sich was, aber vielleicht, um dem Problem wirklich Herr zu werden, doch zu wenig.
Die schwierige Lage in den Kitas in Deutschland und vor allen Dingen die schwierige gesundheitliche Situation der Frauen und Männer, die da arbeiten. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung hat das jetzt nochmal auf die Tagesordnung gebracht. Und Leonhard Ameln aus unserer Bildungsredaktion hat uns das erklärt. Leonhard, vielen Dank dafür.
Gern.
Die gesundheitliche Belastung, also der Arbeit in Kitas und die neue Chipfabrik in Dresden. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag. Und gerade diese zweite Geschichte, dieses Werk in Dresden, das sorgt ja für einige Schlagzeilen und Kontroversen heute. Wir hatten deshalb dazu auch heute im Deutschlandfunk mehrere Interviews im Programm, auch mit sehr unterschiedlichen Meinungen, unter anderem mit Joachim Ragnitz vom IFO-Institut und auch mit dem sächsischen AfD-Spitzenkandidaten Jörg Urban. Ist alles zu finden und zu hören in unserer DLF-App, genauso wie natürlich dieser Podcast, Der Tag. Das war die Episode an diesem 20. August 2024 und morgen ab 17 Uhr folgt dann die nächste Ausgabe. Im Team waren heute Stefan Heinlein und Tobias Armbruster. Danke und ciao.